Meine Lieben, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Ich möchte euch zum Abschluss einen entscheidenden Gedanken mit auf den Weg geben. Die Liebe Gottes ist für uns ein Geschenk. Nach diesem Geschenk sehnen wir uns. Wir machen die Erfahrung in allen Reaktionen von Menschen. Oft ist es etwas Hartes. Oft ist der Mensch in die Irre gegangen, wie zum Beispiel, wenn er anfängt zu stehlen. In fast all diesen Dingen offenbart sich nur eines. Ein tiefer Durst, eine Sehnsucht, ein Hilfeschrei. Der Mensch sehnt sich nach der Liebe Gottes. Aber wir müssen das auch umgekehrt sehen. Die Liebe Gottes ist eine solche Kraft, die alles nach oben zieht, die alles an sich zieht. Wir kennen das Wort von Jesus. Wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alles an mich ziehen. Natürlich sehen wir zunächst von der Erde erhöht Jesus am Kreuz. Seine Liebe ist der Art, dass er niemanden zwingt, dass er niemanden direkt auffordert und sagt, du musst. Er hängt am Kreuz und dass er uns die vollkommene Freiheit gibt, das zeigt er, wie er angenagelt am Kreuz hängt. Nichts tun kann. Er zeigt nur sein geöffnetes Herz. Er zeigt nur seine vollkommene Hingabe. Und natürlich schon in diesem Bild verstehen wir, was es heißt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alles an mich ziehen. Aber erhöht sein, das ist nicht nur am Kreuz. Er ist erhöht zur Rechten des Vaters. Und von dieser Rechten des Vaters geht nur eines aus, seine unendliche Liebe. Und mit dieser Liebe zieht er an sich. Es gibt eine mystisch begnadete Frau im Bayerischen, die ist inzwischen gestorben, Justina Klotz. Sie hat vollkommen im Verborgenen gelebt. Und da gibt es diese Schriften, Gott spricht zur Seele. Die hat Pfarrer Karl Maria Harrer damals rausgegeben. Das ist ein ganz gewaltiger Schatz. Wie viele Menschen haben da schon gespürt, wie sie von der Liebe Gottes angezogen werden? Allein, wenn sie da ein bisschen lesen, fast alles steht inzwischen im Internet. Gott spricht zur Seele, findet man sofort diese wunderbaren Gedanken. Und da gibt es einen Satz, der spricht genau davon. Wörtlich weiß ich ihn nicht, aber da heißt es so. Das Wasser auf der Erde, das ist ja ein Geheimnis, wie das überall so fließt, welche Quellen da entspringen. Aber sie sagt, das Wasser folgt einem einzigen Gesetz. Es wird nach dem Gesetz der Schwerkraft zum Erdmittelpunkt hingezogen, nach unten. Und es kann sich nicht anders verhalten als so, dass es einfach immer nach unten fließt und so seinen Weg findet. Und so hat das Wasser seine Gestalt, wie wir sehen, manchmal als See, dann ein Abfluss, dann ein Fluss, das Meer, das Wasser auf der Erde. Und dann sagt sie, mit der Liebe ist es auch so. Nur ist es nicht der Erdmittelpunkt, der da anzieht, sondern es ist der erhöhte Herr. Und Liebe kann gar nicht anders als nach oben ziehen. Ein interessanter Gedanke. Und überall, wo Liebe ist, wo Liebe geschenkt wird, wo der Mensch sich der Liebe öffnet, da wird alles nach oben gezogen. So wie das Wasser nach seinem Gesetz nach unten fließt, nach diesem Gesetz bewegt sich da alles zu diesem erhöhten Christus. Überall, wo echte Liebe herrscht, wo sich der Mensch für die Liebe öffnet, da ist es nicht nur, dass der Mensch sich nach etwas sehnt, was diesen Durst im Herzen befriedigt. Liebe lässt den Menschen nie dort, wo er ist. Liebe zieht ihn immer nach oben. Liebe zieht das Leben in eine neue Richtung, Richtung erhöhten Herrn. Liebe verändert und Liebe hat eine Kraft und Liebe folgt immer diesem einen Gesetz. Das soll uns einerseits mit einem ganzen großen Trost erfüllen. Wenn wir uns der Liebe öffnen, wenn wir der Liebe eine Chance geben, dann ist es diese Liebe Gottes, die anfängt, Menschen, ihr Leben, Dinge nach oben zu ziehen. Es ist ein Weg der Erlösung, der nur über die Liebe gehen kann. Ich möchte ein paar Beispiele erzählen. Wir haben einen Juri, schon ein bisschen älter. Er hat einen Eindruck hinterlassen in unserem Sozialzentrum und wo er auch immer war, dass es allen ein bisschen gegraust hat. Niemand wollte ihn mehr haben. Sogar dem Piotr war schon zu viel. Der hat viel ausgehalten. Unsere Svetlana hat es überhaupt nicht ausgehalten. Und einfach seine ganze Art und so weiter, es war uns zuwider. Dann haben wir gesagt, dann soll in die Landwirtschaft 90 Kilometer weg, dort in Alexandrovsk gehen. Da haben wir ein Riesenland da gepachtet. Soll er dort schauen, wie er zurechtkommt. Ein bisschen so als Strafe. Also, nach einiger Zeit, was ist passiert? Er hat die Füße gelähmt bekommen. Niemand wusste, was ist eigentlich jetzt los. Und wird es wieder besser? Ist er ein vollkommener Invalide? Dann sind wir doch gefragt, weil den braucht niemand mehr. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, er hat in den Lungen zwei so Gewächse und er muss jetzt dann schnell operiert werden. Und es war so, das hat man operiert, die erste Operation. Und dann hat man schon gesehen, wahrscheinlich kann man nicht retten. Und wo tut man jetzt hin nach der Operation? Aus Perm kommend. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt brauchen wir Leute, die wirklich dann da sind, Tag und Nacht. Probieren wir es in Jaiva. Da soll einfach unsere Gemeinschaft auf ihn aufpassen. Dann hieß es, jetzt geht's zur nächsten Operation. Und der Leiter, unser Sascha, er sagte, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, der überlebt nicht einmal bis zur Operation. Und dann haben sie erste Hilfe gerufen, die konnten auch nichts machen. Und dann haben wir gesagt, ja, ich komme ja jetzt am Samstag, da können wir jetzt keinen Erzbischof mehr fragen, aber dann taufen wir ihn halt, Nottaufe. Aber dann sprich doch wenigstens mit ihm, ob er denn das will. Ich hatte kein Gespräch mit ihm über religiöse Dinge. Ich kannte ihn von dieser Seite aus nicht. Also dann haben die ihn vorbereitet. Es waren noch eineinhalb Tage, länger nicht. Und dann bin ich dorthin gekommen und habe auch mit ihm gesprochen. Da war er schon zahm wie ein Lämmchen. Er hat selber gemerkt, dass es vielleicht dem Ende entgegengeht. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ob sie denn die Sakramente alle schon angesprochen haben. Eigentlich müsste er jetzt vier Sakramente empfangen. Die Taufe, die Firmung, die Erstkommunion und die Krankensalbung. Also am Ende war er bereit, das ganze Paket zu empfangen. Es war eine Feier, die hat alle natürlich tief betroffen gemacht. Sie sehen da diesen Mann. Inzwischen haben die Füße ein bisschen wieder gearbeitet. Er konnte schon stehen. Und dann hat dieser Sascha selber, er sagte, auf die Schnelle bekommen wir keine Paten her. Und er hat ja gar niemanden. Also macht er den Paten, das erste Patenkind, das er hat, dieser Juri. Also der hat alles über sich ergehen lassen. Und dann kann ich nur sagen, nicht die Gespräche mit mir, da hat er auch keine große Liebe empfangen können, diese kurze Vorbereitung. Auch nicht die Betreuung in dieser Jaiva. Das kann man sich nur so erklären. Die Sakramente sind keine Äußerlichkeit. Da wirkt etwas von oben, was den Menschen nach oben zieht. Er hat es überlebt, er wurde operiert, jetzt wohnt er bei uns im Sozialzentrum, jetzt geht er sogar zum Kartoffelglauben, kommt jeden Tag zur Heiligen Messe und jeden Tag in der Nacht 2 Stunden Anbetung. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber die Liebe Gottes lässt nicht locker. Er war jetzt bei mir noch nicht zum eingehenden Gespräch nach dem, was alles war. Wir haben uns nur immer so zwischen Tür und Angel ein bisschen unterhalten und ich merke, er nimmt das alles ernst und Schritt für Schritt mehr. Die Liebe Gottes lässt nicht locker. Die zieht nach oben und wir müssen das ein bisschen trennen von unserem eigenen Engagement. Wir müssen mehr der Liebe Gottes selber zutrauen Und wir müssen mehr wirken, so dass wir die Menschen nur dahin bringen, dorthin führen, dass sie einfach von der Liebe Gottes berührt werden können, ob in den Sakramenten oder auf andere Weise, dann werden sie angezogen. Ein anderes Beispiel, gar nicht lange her. Sonntagsgottesdienst, danach unsere Versammlung, Liebesbündnis, Ehepaare. Und da springt da eine Frau, also das Gesicht, ich habe schon gemeint, ja, ist die denn überhaupt gesund oder was ist denn da los? Oder ich habe schon gedacht, so ein freches Verhalten, springt da über die Stufen mir danach zum Altarraum, da wo es in die Sakristei reingeht. Und dann habe ich mich umgedreht und gefragt, was sie möchte, ob wir einen Termin ausmachen sollen. Da sagt sie, nein, sie ist gerade dabei, Tabletten zu nehmen. Sie möchte sich das Leben nehmen. Also ich lasse mich da nicht immer sofort da aus der Fassung bringen. Das ist ja nicht der erste Fall, dass jemand mit Selbstmord droht. Dann habe ich ihr gesagt, also ich werde mit ihr sprechen, nur jetzt kann ich es nicht. Und sie soll, dann hat sie gesagt, ja, wann kann sie? Dann sage ich, da bin ich jetzt die Woche besetzt. In einer Woche, das war natürlich schon ein bisschen ein Fehler. Dann sage ich, doch, morgen geht's noch, wenn sie mittags kommt, ob sie da frei ist. Da ist sie gekommen, dann haben wir uns zusammengesetzt, dann hat sie ihre ganze Lebensgeschichte so erzählt. Und natürlich, bei jedem Satz hat man gemerkt, sie ist tatsächlich am Ende. Sie kann nicht mehr. Sie kann einfach nicht mehr. Und ich habe auch gewusst, ich kann ihr nichts jetzt da einfach abnehmen. Aber ich habe ihr einfach zugehört, bis sie nichts mehr sagen konnte. Habe immer wieder auch ein bisschen nachgefragt, sodass ich es überhaupt begreife. Und es war jetzt keine Beichte. Und es ist jetzt schon ein bisschen so am Rand zwischen Intimsphäre und dem, was ich sagen darf. Aber ich glaube, ich darf es trotzdem erzählen. Sie hat einfach so ihr Leben geschildert, wie sie in die erste Beziehung reingetappt ist, von dem ein Kind bekommen hat und wie sie dann gelitten hat. Er hat sie so überhaupt nicht geschätzt, gar nicht, einfach dann sitzen lassen. Dann hat sie wieder jemanden kennengelernt. Hat sie gedacht, das wird jetzt das Glück des Lebens. Mit ihm hat sie 2 Kinder. Und dann merkt sie, wie er fremd geht. Und es hat sie total fertig gemacht. Und dann hat irgendwie, aus meiner Sicht, der liebe Gott eingegriffen, hat einen ganz schweren Unfall, dieser Mann, und ist jetzt so behindert, dass er fast nicht gehen kann. Gerade so, er ist eigentlich ein Vollinvalide geworden. Jetzt interessieren ihn natürlich die anderen Frauen auch nicht mehr. Aber sie hat es nicht verkraftet. Bis zum heutigen Tag sitzt es so in ihr, dass sie jetzt wirklich da liegt und die Decke ist schon ihr auf den Kopf gefallen. Das heißt, sie hat diese 3 Kinder, aber dann hat sie in der Zwischenzeit noch was gemacht. Da war ein Nachbarskind dauernd auf der Straße im Dreck. Und sie hat gesagt, ich habe das Kind angeschaut und habe ein erwachsenes Gesicht gesehen. Dieses kleine Kind, voller Schrecken und voller Angst und abgemagert. Dann habe ich mich erkundigt. Dann wusste ich, aus welchen Verhältnissen das ist. Und dann habe ich das Kind adoptiert. Jetzt hat sie 4 Kinder. Jetzt hat sie dieses Kind, aber das ist bereits durch alles, was da das Kind durchgemacht hat, auch ein behindertes Kind. Dann hat sie den behinderten Mann, dann die anderen 3 Kinder, die alle jetzt so im Schulalter groß werden und hat niemanden, mit dem sie sich aussprechen kann. Dann kommt noch dazu die Schwierigkeit mit der Schwiegermutter. Das hat sie jetzt endgültig noch fertig gemacht. Also und diese Nastja erklärt mir, sie möchte sich jetzt das Leben nehmen. Ich war ein bisschen streng. Also ich habe überhaupt nicht getätschelt, gar nichts. Ich habe einfach nur ihr ein bisschen die Augen geöffnet. Schau, dieses Kind, da war sie doch gerührt. Ob sie denn meint, dass sie nicht mehr gebraucht wird? Was soll denn aus dem Kind werden, wenn sie jetzt das Leben sich nimmt? Und die anderen Kinder, ob sie denn nicht spürt, was das bedeutet für diese Kinder? Dann haben wir natürlich das ganze Thema angesprochen, warum sie das so fertig gemacht hat mit ihrem Mann, ob sie denn nicht auch verstehen kann, dass jetzt der Mann sie braucht. Und dann habe ich gefragt, hat er denn mal um Verzeihung gebeten? Und er sagt, ja, das hat er schon gemacht. Da habe ich aber schnell eingehakt. wenn er schon um Verzeihung gebeten hat für alles, was da war, ob sie denn nicht darüber mal nachdenken sollte und welche Chance das für sie jetzt ist. Ein Mann, der schon um Verzeihung gebeten hat, der vollkommen auf sie angewiesen ist, dann hat sie zugegeben, dadurch, dass sie 2 Invalidenrenten bekommen, für den Mann und für dieses kleine Kind, können sie sich über Wasser halten, obwohl sie jetzt die Arbeit nicht nachgehen kann und er nicht mehr arbeitet. Ich habe dann einfach ihr nur gesagt, wie ich das sehe aus der Sicht des Glaubens. Und ich habe gesagt, wie ich glaube, dass Gott sie sieht. Habe ihr ein bisschen erklärt, wer Gott ist, was er alles für uns durchgemacht hat, wie Gott uns liebt. Dann habe ich ihr vorgebetet, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, habe ich ihr den Segen gegeben und habe ihr nur gesagt, ich bin überzeugt, dass sie die Kraft bekommt, weiterzumachen. Und habe mich verabschiedet. Habe gesagt, wenn ich dann wieder zurück bin, dann kann sie sich melden. Also, ein paar Stunden sind vergangen. Ich habe ein SMS bekommen. Die Telefonnummer habe ich ihr gegeben. Sie hat gefragt, ob sie immer anrufen kann. Das habe ich ihr erlaubt. Bekomme ich ein SMS. Spasiba agromnaye, das heißt nicht nur vielen Dank, sondern ganz großen Dank, dass ich sie ausreden habe lassen und ihr zugehört habe. Und dann kommt nur ein Satz. Dasche nove dichanie adkrelas, so heißt es. Also das heißt, es ist sogar ein neues Durchatmen hat begonnen. Adkrelas hat, es hat sich geöffnet und jetzt kann sie sogar wieder neu atmen. Gut, hat mich gefreut, war es nicht umsonst. Dann kommt sie und sagt, also, dieses Kind, das Behinderte, ist nicht getauft. Und jetzt hat sie so ein Verlangen, das in unserer Kirche taufen zu lassen. Das lag also alles ziemlich nah beieinander. Habe ich gesagt, gut, können wir machen, können wir uns vorbereiten, dann komme ich mal zu ihr und dann bereiten wir uns auf diese Taufe vor. Aber es muss natürlich auch irgendwo eine Umgebung geschaffen werden, dass garantiert ist, dass dieses Kind in den Glauben, in die katholische Kirche auch eingeführt wird, begleitet wird. Ob wir denn einen Paten finden können oder was sie denn denkt, gut, da sind wir noch nicht ganz so weit. Wir sind wahrscheinlich am ersten Samstag im November taufen wir wahrscheinlich dieses Kind. Da können Sie auch dafür beten. Also, dieses Kind und diese Frau, jetzt während ich hier Exerzitien halte, habe ich schon 2-mal ihre Nummer gesehen. Einmal habe ich zurückgerufen, habe gemerkt, also passt alles, sie wartet nur darauf, dass wir die Gespräche auch weiterführen und das mit der Taufe ernst nehmen. Da kann ich wirklich sagen, von mir hängt da nichts ab. Ich habe zwar zugehört, aber ich habe überhaupt nicht sanft gesprochen mit ihr. Sehr streng. Aber ich habe eines versucht zu tun. Irgendwo ihr klarzumachen, wenn es Gott gibt, wie er die ganze Sache sieht und wie im Licht der Liebe Gottes sie sich fühlen darf. Und ich bin überzeugt, es ist einfach die Liebe Gottes, die nicht locker lässt. Wenn sie einmal anknüpfen kann, dann zieht sie nach oben. Und wir müssen viel mehr einfach der Liebe Gottes zutrauen. Und wir müssen viel mehr der Liebe Gottes übergeben und das der Liebe Gottes überlassen. Wir haben oft unsere Interessen, auch religiöser Art, erziehungsmäßig. Und oft ist es auch ein bisschen egoistisch, dass man einfach das nicht wahrhaben kann, dass das jetzt mit den Kindern so läuft und so. Und dann betet man immer mit dem genau diesem Ziel, das ich habe, so muss es jetzt kommen. Und dann wird man auch krank, weil es nicht kommt. Aber wir sollten eigentlich ein bisschen freier beten und der Liebe Gottes zutrauen, dass sie das so macht, wie Gott es am Ende hinbekommt, den Menschen an sich zu ziehen. Und wir sollten weniger ganz genau wissen, was wir da wollen und was wir da von Gott erbitten, sondern mehr einfach nur glauben, mein Gebet ist notwendig. Und viel Gebet hilft auch. Aber ich muss es Gott überlassen, wo er ansetzt, wohin er bewegt, wohin er zieht und was er in seinen Plänen vorhat, um am Ende diesen Menschen zu retten. Ein anderes Beispiel. Das ist unsere Valentina Nikrasova. Also sie ist vor vielen Jahren zu uns gestoßen, aufgewachsen in einem kleinen Dorf nördlich von Rybinina, wo wir diese Kirche gebaut haben, noch nördlicher. 7 Kinder waren es. Und es war eigentlich ein gutes Verhältnis auch zum Vater und so. Aber sie hat den Einstieg in den Glauben nicht geschafft. Und sie kam in unsere Kirche und dann hat sie so unsere Pfarrei erlebt, die Atmosphäre. Und dann hat sie mir mal einfach offen zugegeben. Sie merkt zum ersten Mal im Leben, was es bedeutet, Liebe zu erspüren. Weil sie ist verheiratet. Einen Mann, von dem hat sie auch keine Liebe erfahren. Sie haben mir das geschildert, wie das war. Sie lebt mit dem Mann nicht zusammen. Der wohnt in einem einzelnen Haus, ein Holzhaus. Und sie hat es nicht ausgehalten. Sie hat einfach gesagt, ich habe keine Liebe erfahren. Und wohnt in einer eigenen Wohnung, in einem großen Wohnblock. Ihre Tochter, die haben eine gemeinsame Tochter, sie hat gesagt, es ist nicht gelungen, eine Atmosphäre der Liebe zu schaffen. Und die Tochter hat ein Kind. Und die Tochter hat das Kind einfach sitzen lassen. Jetzt zieht sie das Kind auf. Und die Tochter ist einfach ohne das Kind nach Perm gefahren und macht da ihr Leben. Auch das ist für sie eine solche Niederlage, mit der sie nicht zurechtkommt. Jetzt kam sie, als dieser Bub bei ihr war, in unsere Pfarrei und sagt, das, was ihr bisheriges Leben ihr nicht vermitteln konnte, das hat sie bei uns erspüren dürfen, nämlich, dass Gott uns liebt. Und sie hat durch uns ihr Herz geöffnet und kann an Gott glauben. Sie hat auch ihren Weg begonnen, wie das so immer geht, die Beichte, die Kommunion, dann immer häufiger zur Messe. In der Zwischenzeit geht unsere Valentina jeden Tag zur Heiligen Messe, jeden Tag am Morgen zur Anbetung eine Stunde und jeden Tag zusätzlich noch am Nachmittag, fast jeden Tag. Sie ist also fast ständig irgendwie mit Jesus in der Kirche, ein sehr gottgeweihtes Leben. Vor einiger Zeit hat sie sich die Frage gestellt, ob sie katholisch werden soll. Und gerade wenn das so mit dem Vater und das allem war, sie hat sich tief Gedanken gemacht. Also angeblich, das wusste sie, hat man sie getauft. Aber es gab da nur eine Möglichkeit, dann ist sie in der orthodoxen Kirche getauft worden. Ich habe das angenommen, geglaubt, weil sie hat ein Kreuzchen bekommen. Und das bekam man damals, zu dieser sowjetischen Zeit, wirklich nur dann, wenn man wirklich getauft wurde. Also, aber darf sie jetzt das machen? Darf sie jetzt katholisch werden? Ist es ein Verrat oder verlässt sie da etwas oder was auch immer? Und sie erzählte mir das, das habe ich, glaube ich, auch schon in Exerzitien mal erzählt, da war sie hinten in unserer Kirche, so bei den letzten Bänken und schaut so nach vorne und überlegt sich genau diese Frage mit dem katholisch werden. Und plötzlich sieht sie, da haben wir 3 so Bögen mit Glastüren, nicht durchsichtig, im letzten Torbogen, wo die Leute normalerweise auch in die Kirche so reingehen, sieht sie ihren Vater stehen, der schon tot ist. Und sie sagt, es war unbedingt mein Vater. Sein Gesicht, alles habe ich erkannt. Er war genau so angezogen mit der Jacke, an die ich mich noch erinnern kann. Da stand er einfach und hat mich angeschaut. Sie sagt, ich konnte nicht mit ihm sprechen, habe auch nicht die Kraft aufgebracht, zu ihm hinzugehen. Und dann ist er wieder verschwunden. Aber für sie war das in diesem Augenblick das Zeichen von oben, wie wenn der Vater sagen will, du kannst ruhig katholisch werden. Hier, wo ich jetzt zu dir gekommen bin, das ist dein Platz. Und dann ist er katholisch geworden, hat diesen Übertritt gemacht. Sie ist eine Dichterin, schreibt Gedichte, hat schon viele Bücher geschrieben. Ich glaube, das 7. ist jetzt rausgekommen. Ein Kinderbuch über das Glück. Das vorige Buch war Chascha Spasenie, Kelch des Heiles. Und da sagt sie, ja, sie hat eines verstanden, dass unser ganzes Leben, eigentlich so sein muss, dass alles, was wir tun, ein Beitrag sein muss in diesen Kelch des Heiles. Wunderbarer Gedanke. Wenn jemand das verstanden hat, dass wir mit allem, was wir tun, einen Beitrag leisten zur Rettung der ganzen Welt. Kelch des Heiles. Und sie schreibt über alle Themen, über die Feste, über die Natur, über Ereignisse, über Wallfahrten, alles schreibt sie. Und über ganz allgemein menschliche Dinge und hat jetzt alles beleuchtet. Von diesem Blick her, Kelch des Heiles. Sie hat schon früher in ihren Büchern Dinge in Gedichtform ausgedrückt. Sie war so beeindruckt, dass wir Kinder aufnehmen, weil sie selber eben dieses Schicksal hat mit einem Kind, das von der Mutter ihrer eigenen Tochter verlassen wurde. Und da wurde ich sogar damals bei der Buchpräsentation eingeladen, sogar schon zweimal, da dazu dann Stellung zu nehmen oder halt, weil dort so viel geschrieben war über uns, über unsere Pfarrei, über diese Kinder, bin ich eingeladen worden als lebendiges Zeugnis dafür, um da ein bisschen was dazu zu sagen. Jetzt, wie ist diese Geschichte mit dem Kind weitergegangen? Sie hat das Kind in die Kirche gebracht, der kleine Bub, dann kam das Alter der Erstkommunion und sie hat ihn halt zur Erstkommunion bringen wollen. Und da hat er sich gesträubt. Und dann kam er immer weniger und nicht mehr in die Kirche. Und sie war ganz verzweifelt. Und sie hat genau gemerkt, sie kann dem Kind immer weniger Liebe schenken. Also das ist jetzt kein Happy End. Ich sage jetzt gleich, wie es rausgeht. Dieses Kind dann, plötzlich hat man von der Schule angerufen, also das Kind ist auf Abwägen. Man hat ein paar Buben beim Rauchen erwischt. Das blieb nicht beim Rauchen, sie haben mit Haschisch angefangen. Und am Ende hat man den Nachweis gebracht, dass diese ganze Clique da einfach abgedriftet ist. Und man hat ihn ins Jugendgefängnis. Da ist er jetzt schon ein paar Jahre. Und er hat noch 1,5 Jahre dort, jetzt ist er 19 Jahre alt, noch 1,5 Jahre und hat die Schule fertig gemacht, 9. Klasse, aber jetzt keine weitere Ausbildung. Jetzt ist er einfach dort und arbeitet halt. Und sie haben mich dann immer gefragt, ja, fahren wir doch miteinander hin und so. Ich habe gesagt, jetzt soll sie zuerst mal selber hinfahren. Wenn sie zugelassen wird, dann kann ich es mal probieren. 2-3 Mal ist sie gefahren, dann hat sie nicht gelassen, obwohl sie Oma ist, die die Verantwortung für die Erziehung hatte. Dann hat es mal geklappt, aber natürlich war das eine Katastrophe. Dann ist sie zu mir gekommen und ich habe zu ihr gesagt, sie muss einfach mal loslassen von diesen Zielen, die sie hat, was sie mit diesem Kind machen und wie sie ihn haben will. Sondern sie muss jetzt einfach einmal Folgendes sich sagen. Das Thema, lieber Gott, überlasse ich Gott. Das Thema Sakramente auch. Ich möchte einfach nur dem Buben einmal zum Ausdruck bringen, dass ich irgendwas an ihm schätze. Sie so, hat der Bub denn schon irgendwann einmal von ihr gehört, was positiv ist, dass er irgendwo auch was Gutes an sich hat? Weil er hat von ihr immer nur gehört, die Sorge, dass aus ihm nichts werden könnte. Also dann haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht. Wie können Sie denn das an ihn heranbringen? Und dann haben wir überlegt, also sie soll einfach mal einen Brief schreiben. Und dann kann sie ja wieder mal einen Brief schreiben. Und ich habe ihr gesagt, sie soll sich eines bewusst sein. Den Brief wird er schon lesen, selbst wenn er nicht antwortet. So kam es dann. Sie hat den Brief geschrieben, er hat nicht geantwortet. War natürlich enttäuscht, aber ich habe es ein bisschen versucht aufzubauen. Dann habe ich gesagt, sie soll nur auf diesem Weg bleiben. Ihn einfach nicht kritisieren, sondern er soll einfach mal spüren, dass da ein Mensch ist, der jetzt nicht nur an das Gefängnis denkt, nicht nur an die Schande denkt, nicht nur daran denkt, dass er abgedriftet ist, sondern einfach nur an ihn als Mensch denken und was Schönes schreiben. Das hängt auch zusammen mit diesem Buch über das Glück für Kinder. Das hat jetzt funktioniert. Es war zwar so, er geht ganz positiv ein. Die haben jetzt ein ganz tolles Verhältnis. Die sprechen miteinander und sie hat gemerkt, wirklich nur dieser Zugang öffnet das Herz. Jetzt hat sie gemeint, jetzt ist es schon soweit. und hat jetzt wieder angefangen, konnte es nicht lassen, vom lieben Gott zu sprechen. Und er hat sofort beleidigt reagiert und gesagt, sie soll mit diesem Thema ihn in Ruhe lassen. Das ist jetzt der letzte Stand der Dinge. Also für mich ist es natürlich auch ein bisschen schwer. Wir haben auch ein bisschen mit Verantwortung. Und diese Valentina, gell, sie wollte eigentlich, wo das Ganze so angefangen hat und wo er noch auf dem Weg war, noch nicht im Gefängnis, da wollte sie für eine unserer Aufnahmefamilien in einer Wohnung die Erzieherin werden, weil sie ist Lehrerin. Sie hat die Fähigkeit und sie hätte das sicher gut gemacht. Und genau als wir den Beschluss gefasst hatten, hat sie eine Herzattacke bekommen. Und bis zum jetzigen Augenblick hat sie sich noch nicht ganz erholt. Manchmal, wenn sie schon 2 Stunden in der Kirche ist, müsste sie plötzlich raus, weil sie es nicht mehr aushält. Und die Ärzte haben ihr halt alle möglichen Medikamente gegeben und so weiter. Das begleitet sie jetzt auch. Aber der liebe Gott hat ihr da irgendwo im richtigen Moment gezeigt, das ist jetzt nicht ihre Aufgabe. Und was sie an Gebet in die Pfarrei einbringt, was sie einbringt als Lektorin, wenn sie immer da ist, was sie einbringt mit dieser Anbetung, mit dieser Teilnahme an dieser Gruppe für die Mütter, kann man sich gar nicht vorstellen. Und sie ist jemand, der das erst so lernen muss, dass es nicht wir machen, sondern dass wir vertrauen müssen auf Gott. Er muss es machen. Wenn wir alles getan haben, was wir können, dann müssen wir das einfach einmal so stehen lassen und es Gott übergeben. Und ich möchte euch auch mit auf den Weg geben, wenn man so Dinge hat, die noch nicht gelöst sind und Dinge hat, die einem riesen Sorgen machen, wie dieser Aljoscha für diese Valentina, dann ist es wirklich so, wir sind berufen, an die Liebe Gottes zu glauben, die eine Kraft ist, die nach oben zieht. Und je selbstloser wir das Gott überlassen und Gott übergeben, umso mehr kann Gott auch wirken. Wenn wir diese Beispiele so hören, ist es für uns schon eine Anregung. Ich möchte jetzt nochmal auf diese Justina Klotz zu sprechen kommen. Eines aus dieser ganzen Reihe, die da rausgekommen sind, die schauen alle so aus, oben weiß, Gott spricht zur Seele und dann ein Thema. Und hier habe ich jetzt dieses Thema genommen, das heißt Liebesakt, der sichere Weg der Erneuerung. Das ist schon älter als diese Justina Klotz. Ich habe gesagt, sie ist schon gestorben und jetzt beschäftigt sich die Kirche auch mehr und mehr mit diesen Schätzen. Da gab es diese Impulse im 19. Jahrhundert, dass Jesus gesagt hat, helft mir Seelen retten. Und sagt ganz einfach diese Worte, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Und dann diese Verheißungen, wenn es wirklich Liebe ist, wenn wirklich ihr vom Herzen her sagen könnt, Jesus, Maria, ich liebe euch. Und wenn ihr dann sagen könnt, ja, das ist so eine echte Liebe, um dieser Liebe willen, rettet doch Seelen. Oder ich sehe, wie wichtig das euch ist. Aus Liebe zu euch, weil ich euch liebe, spüre ich, im Herzen des Erlösers, im Herzen der Gottesmutter ist nur ein Wunsch, dass alle gerettet werden. Und wenn ich Jesus und Maria liebe, dann habe ich nur einen Wunsch, rettet Seelen. Was ich tun kann, weiß ich nicht, aber eines kann ich euch schenken. Ich liebe euch. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Die Verheißungen sind so wunderbar, wo es einfach heißt, mit jedem Liebesakt kann man eine Seele retten. Wenn man das wirklich aus ganzem Herzen betet, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Und jetzt, wenn man dieses Büchlein da durchliest, dann ist man vollends beschwingt. Und da heißt es, Jesus, er sagt so, ihr könnt es vertausendfachen. Es muss euch nur ganz ernst sein. Und ihr könnt so beten. Jesus, Maria, ich liebe euch. Dann sagt er, wie wichtig ist es, dass die gefährdeten Priester gerettet werden. Die Ordensleute. Und hat damals schon auf die Krise aufmerksam gemacht. Und sagt, Betet doch so: Jesus Maria, ich liebe euch. Rettet Priesterseelen, rettet die Gottgeweihten und dann erst Seelen. Und dann zum Beispiel mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag 1000 Mal wiederholen zu dürfen. Interessante Formulierung. Mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag 1000 Mal wiederholen zu dürfen. Und Jesus sagt, das nimmt Gott an, wenn euch das ernst ist. Und ich möchte eigentlich dieses, die Liebe hat eine Kraft, sie zieht nach oben. Das mit diesem Liebesakt in Verbindung bringen. Wir bieten Jesus das an, was wir haben. Und letztlich ist es der kleine Weg der heiligen Theresia von Lisieux, vom Kinde Jesu, die sagt, was kann ich denn Jesus anbieten? Nur eines, meine Liebe, das Feuer meines Herzens. Sie hat lange überlegt, was ist denn meine Aufgabe und so. Und diese wunderbare Entdeckung, jetzt habe ich es kapiert. Es gibt Priester, die haben ihre Aufgabe. Es gibt andere, die haben diese Berufung. Die geben das Leben weiter als Eltern. Ich habe meine Berufung. Ich möchte in diesem geheimnisvollen Leib Christi die Liebe sein, wie das Herz das schlägt. Und sagt natürlich ein bisschen selbstbewusst, Jesus, ich möchte dich so lieben, wie du noch nie von einem Menschen geliebt worden bist. Und ich möchte mich in dieser Liebe vollkommen verzehren. Und alles soll nur Liebe werden für dich. Und Jesus hat es ja so ernst genommen, dass er sie wirklich verzehrt hat, dass in diesen jungen Jahren von 24 gestorben ist. Aber dieses Lebensopfer, diese Liebe, die sie da anbieten konnte, und das ist es doch auch bei uns. Wir brauchen nichts anbieten, keine großen Dinge oder das oder jenes, aber eines, die Liebe. Jesus, ich liebe dich. Aus Liebe mache ich jetzt das. Und wenn ich den Rosenkranz bete, dann hat er nur dann einen Sinn, wenn da die Liebe sprüht, wenn da die Liebe zu Jesus durchkommt. Und wenn es wirklich aus Liebe ist zu den Seelen, wenn es wirklich aus Liebe ist zu den Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, wenn da die Liebe dabei ist. Und mit Maria, also ich habe mal mir erlaubt, danach zu forschen, wie heißt es auf Russisch, ist denn das bekannt? Und dann habe ich im Pfarrbrief so das erklärt, auch woher es kommt, welche begnadete Seele das zum ersten Mal so zum Ausdruck gebracht hat, auch dass es, wie die Kirche das sieht, dass man das beten kann, dass es angenommen ist und so weiter. Und dann haben wir den Leuten das auf den Weg gegeben, dass sie mal in der Fastenzeit sich das zu eigen machen und jeden Tag versuchen, wenigstens einmal zu beten. Da hatte ich diesen Seminaristen bei uns, dann hat er das gelesen, Jesus Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Und er sagte, das ist ja eine Häresie, retten kann nur Gott. Und jetzt soll Jesus und Maria retten, das darf man nicht schreiben, das ist falsch. Er hat immer die Auffassung vertreten, dass ich marianisch nicht ganz ausgewogen bin und zu marianisch bin und hat immer geglaubt, er muss aufpassen, dass er ja unsere Pfarrei da beschützt vor allem zu marianischen. Und dann habe ich mir das so angehört, habe ich mir gedacht, der hat mich draufgebracht, das ist tatsächlich von Gott gewollt, dass diejenigen, die das noch nicht so verinnerlicht haben, draufkommen, so wie er, dass sie drüber nachdenken müssen. Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Weil letztlich hat er recht. Wenn man Jesus und Maria da in einem Atemzug anspricht, dann bezieht sich dieses Retten auf beide, Jesus und Maria, und bringt eigentlich durch dieses einfache Gebet schon zum Ausdruck, dass Gott die Rettung der Menschen nicht allein macht, sondern dass er sich da abhängig gemacht hat, auf der einen Seite von der Kirche. Nur Jesus mit der Kirche zusammen retten die Welt. Wenn es die Kirche nicht mehr gäbe, wenn es keinen Menschen auf der Welt mehr gäbe, getauft, gläubig, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser, und mitmachen würde in der Nachfolge Christi, könnte Gott keine einzige Seele mehr retten. So hat sich Gott von der Kirche abhängig gemacht, diesen Bund eingegangen und durch diese Verbindung von Braut und Bräutigam, Ursakrament, wie Johannes Paul II. Sagt, rettet er die Welt. Und das Ganze hat einen Anfang. Die erste Zelle der Kirche ist Maria. Und Maria ist in diesem Sinn, das hat übrigens auch Papst Benedikt betont, das ist Maria als Miterlöserin. Er hat da nur gesagt, ein bisschen vorsichtig, vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt nicht gekommen, dass wenn man das als Dogma formulieren würde, dass das richtig verstanden würde. Aber von der Sache her hat er das unterstrichen und betont, genau dieses Geheimnis, dass Gott sich in seinem Erlösungswerk abhängig gemacht hat von Maria, schon von ihrem Ja-Wort, als er in die Welt eintritt, bis hin unter das Kreuz, dass er diese Begleitung der Gottesmutter annimmt und dann diesen wunderbaren Gedanken, den vor allem der heilige Maximilian Kolbe so dargestellt, ausgedrückt formuliert hat, dass er sagt, das Erlösungswerk ist wirklich erst abgeschlossen, das kann doch jeder sehen und spüren, als die Seite Jesu geöffnet wurde. Nicht erst in dem Augenblick, als er den Geist aushaucht, sondern als die Seite geöffnet wurde und Blut und Wasser hervorströmen. Das ist doch der Augenblick, wo aus der Seite die Kirche geboren wird, mit diesen Sakramenten, Wasser, Taufe, das Blut, Eucharistie, in Blut und Wasser aus der Seite Christi, die Kirche ist geboren. Und da sagt er, ja, Jesus konnte in diesem Augenblick keine Verdienste mehr erwerben, er war schon tot. Er war nicht mehr dabei, das Erlösungswerk zu vollziehen. Aber es ist wie eine Weiterführung, dass da Maria stand und dass die bis zu diesem Augenblick alles mit und durchlitten hat, bis zur Öffnung des Herzens Jesu. Und es ist wie dieses Herz Mariens, das in diesem Augenblick dasteht und die frei gewordene Erlösungsgnade für alle Menschen, für alle Zeiten in ihr unbeflecktes Herz aufnimmt und bewahrt bis zum Ende der Welt als Miterlöserin, als Mittlerin aller Gnaden. Ein wunderbarer Gedanke. Und wenn man diesen Liebesakt tatsächlich betet und dann so stolpert wie unser guter Seminarist und dann draufkommt, da bringe ich sogar zum Ausdruck dieses Geheimnis der Mitwirkung Mariens an der Erlösung, an der Rettung. Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Dann begreife ich erst, warum unsere Mitwirkung so wichtig ist. Und dass Gott uns braucht, wenn er mit seiner Liebe die Welt erreichen, die Seelen an sich ziehen will. Vielleicht könnt ihr einmal überlegen, mache ich mir doch auch diesen Liebesakt zu eigen. Bei mir ist es so, manchmal bin ich unterwegs, da habe ich nicht einmal mehr die Kraft, Rosenkranz zu beten. Da reicht die Konzentration nicht mehr 5 Minuten. Aber immer wieder den Liebesakt wiederholen, das kann ich noch. Das bringe ich fertig. Und es ist für mich jedes Mal, wenn ich da nur beginne, kommt eine solche Freude hoch, wie wenn der liebe Gott mir zeigen wollte, ich möchte, dass du spürst die Kraft dieses Gebetes. Dass es wirklich Gott so ernst nimmt und annimmt, wie er da versprochen hat, man kann mit jedem Liebesakt eine Seele retten. Und es ist auch noch einmal so, wenn ich dann das so hinzufüge, rettet die Gottgeweihten, rettet Seelen. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag 1000-mal wiederholen zu dürfen, da merke ich erst, Liebe, die ist nicht abhängig davon, dass man viel macht, sondern sie ist nur davon abhängig, dass sie ganz echt ist. Dann kann sie unendlich sein. Es ist nur die Frage, ist es wirklich echt? Liebe ich? Und es ist bei mir wirklich auch so, wenn ich dann mir überlege, ja, liebe ich dich denn, Jesus? liebe ich dich, Gottesmutter, liebe ich dich, himmlischer Vater. Je mehr ich mich da dieser Frage hingebe, umso mehr merke ich, wie ich in eine ganz andere Wirklichkeit eintrete. Das ist wirklich, wie wenn die ganze Welt verschwindet und für mich keine Bedeutung mehr hat. Und ich merke wirklich in dem Augenblick, wo es echt ist oder noch nicht echt ist, wo ich wirklich sagen kann, Liebe. Und da merke ich dann, das ist am Ende gar nicht mehr meine Liebe, sondern das ist am Ende schon etwas, wo Gott selber in mir wirkt. Und dann spüre ich irgendwie, jetzt bin ich da ans Ziel gekommen. Und das wünsche ich eigentlich auch euch von ganzem Herzen, dass wenn wir über diese ganzen Dinge nachdenken, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Wenn wir auf der einen Seite die Menschen verstehen wollen in ihren Nöten und draufkommen, ja eigentlich ist doch das nur dieser große Durst, diese Sehnsucht nach der Liebe Gottes, ohne die kein menschliches Herz Ruhe finden kann. Wir sind ausgegangen von diesem Wort des heiligen Augustinus. Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Ich habe gesagt, man kann es als heilige Unruhe deuten, die wir immer brauchen, sodass wir nie aufhören, uns auf Gott auszurichten, von ihm was zu ersehnen, die Gottessehnsucht. Aber wir erleben in der Welt nicht einfach nur die heilige Unruhe, sondern das Gebrochensein der Menschen, die Menschen, die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Und diesen Menschen drauf zu helfen, eigentlich ist das, was du suchst, ja eigentlich nur die Liebe Gottes, in der allein du deine Erfüllung finden kannst. Und wenn wir dann spüren, ich darf ein Werkzeug sein, ich darf auf Menschen zugehen, ich darf diesen Menschen helfen, sie erleben lassen etwas von dieser Liebe Gottes durch mich. Das ist so ein Weg, wo wir spüren, das ist unsere christliche Berufung. Die Barmherzigkeit Gottes soll durch uns in diese Welt hineinscheinen. Aber dieser Weg, das ist eigentlich das, was alle, die, da hört man, das ist ein Mystiker, Johannes vom Kreuz, das ist die größte Mystikerin, Theresia von Avila. Und dann sage ich euch, das ist alles gar keine Hexerei mit der Mystik. Das ist gar nicht unbedingt etwas Übernatürliches in dem Sinn, dass da was Außerordentliches passieren muss. Und es legt ja Johannes vom Kreuz so deutlich dar. Der hat so wunderbare Ausführungen gemacht. Da braucht man keine Visionen, da braucht man keine Eingebungen und Bilder und gar nichts. Sondern es ist nur diese tiefste Erfahrung, dass ich auf der einen Seite mein Herz so zu Gott erhebe, dass, soweit ich kann, einfach versuche, ihm Liebe zu schenken, mein Herz zu schenken. Aber dass dann ich plötzlich die Erfahrung mache, es bin ja gar nicht mehr ich. Ich spüre schon, wie Gott selber diese Liebe, seine Liebe in mir hervorbringt. Er selber das ist, der mich an sich zieht. Und dann spüren wir diese Einheit mit Gott. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Karl Rahner zitiert man immer, der Christ der Zukunft wird entweder ein Mystiker sein oder er wird keiner mehr sein. Über Rahner kann man sich streiten, aber es ist kein Zufall, dass dieses Wort immer wieder zitiert wird. Das braucht man nicht zitieren, indem man Mystik verbindet mit diesen außerordentlichen Dingen wie Erscheinungen. Nein, das muss man verbinden mit dieser Erfahrung der Liebe Gottes. Weil wenn wir keine Erfahrung machen mit der Liebe Gottes, wenn wir das nicht erfahren, die Gottesgeburt in unserem Herzen, wenn wir nicht erfahren die Vereinigung mit Gott, dem dreifaltigen, lebendigen Gott, dann ist es wirklich so, dann ist unsere ganze christliche Offenbarung noch nicht so richtig ans Ziel gekommen. Und erst das überwindet jeden Formalismus. Erst das überwindet alles, dass man so klebt an diesen Äußerlichkeiten, auf die es letztlich doch gar nicht ankommt. in liturgischen Fragen, in Dingen, wie man sich kleidet und alles, diese ganzen Dinge, da ist überall was dran. Aber da ist man, wenn man alles befolgt hat, noch lange nicht am Ziel. Und weder eine liturgische Form noch irgend so was Äußerliches erhebt uns wirklich zu Gott. Das kommt alles vom Herzen her. Und es ist das tiefste Geheimnis, wenn wir die Erfahrung machen dürfen von dieser Kraft der Liebe Gottes, die uns an sich zieht. Jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Wenn diese Exerzitien auch dazu führen, dass ihr den Liebesakt euch zu eigen macht und so mithelft an der Rettung der Welt, dann hat sich alles gelohnt.